Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergová. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Am Mittwoch ging der NATO-Gipfel in Ankara zu Ende. Tschechien wurde dabei durch Staatspräsident Petr Pavel und Premier Andrej Babiš sowie den Außen- und den Verteidigungsminister vertreten. Als erster Schweizer Film überhaupt konkurriert das Drama A Happy Family von Regisseur Jan-Erik Mack im Hauptwettbewerb des Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary. Wir bringen ein Gespräch mit der Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin sowie dem Regisseur. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Die Verbündeten haben laut dem tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel die letzten zwei Monate Zeit, um den Druck auf Russland zu erhöhen und es zur Aufnahme von Friedensgesprächen mit der Ukraine zu bewegen. Pavel sagte dies in einem Interview mit der Zeitung The Telegraph am Donnerstag. Er warnte, dass der russische Präsident Wladimir Putin nach den für den 20. September geplanten Parlamentswahlen eine Generalmobilmachung ausrufen könnte. Moskau verhandelt laut Pavel eher, wenn die Ukraine Ziele tief in Russland trifft. Er forderte daher maximale Militärhilfe und harten diplomatischen Druck. Die Stärkung der Kompetenzen von Hausärzten ist der bislang wichtigste Schritt in der Amtszeit des tschechischen Gesundheitsministers Adam Vojtěch. Dies erklärte der Ressortchef nach einem Treffen mit Premier Andrej Babiš, bei dem eine Bilanz des ersten Regierungshalbjahres gezogen wurde. Zudem wurde das öffentliche Krankenversicherungssystem laut Vojtěch erfolgreich stabilisiert. Das geplante Regierungsprogramm im Gesundheitswesen sei aktuell zu rund 18% umgesetzt, informierte der Minister weiter. Die Arbeitslosenquote in Tschechien hat im Juni 4,8% erreicht. Sie blieb damit auf dem Niveau vom Mai. Grund dafür waren die anhaltende Saisonarbeit und die wirtschaftliche Erholung. Dies geht aus den Daten hervor, die das tschechische Arbeitsamt am Donnerstag veröffentlichte. Im Juni des Vorjahres lag die Arbeitslosenquote in Tschechien bei 4,2%. Das tschechische Ministerium für Regionalentwicklung unterstützt die Restaurierung von Gräbern bedeutender deutscher Persönlichkeiten sowie den Bau integrierter Denkmäler mit knapp 400.000 Euro. Wie das Ministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden insgesamt 55 Projekte gefördert. Das Förderprogramm basiert auf dem deutsch-tschechoslowakischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 1992. Die französische Schauspielerin Juliette Binoche ist am Mittwochabend in Karlsbad angetroffen. Beim 60. Internationalen Filmfestival Karlovy Vary wird sie am Samstag den Kristallglobus für ihren außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag zum Weltkino entgegennehmen. An diesem Donnerstag stellt sie in Karlsbad zwei Filme vor, und zwar den Dokumentar-Essay In Ei, das ihr Regiedebüt ist, und den Spielfilm Die Liebesfälscher. Bei einem Großbrand im ehemaligen Batya-Industrieareal in Zlín ist ein Millionenschaden entstanden. In der 9. Etage eines Hochhauses brach am Donnerstagmorgen ein folgenschweres Feuer in einem Lager der Schuhmarke Waske aus. Die Polizei schätzt den Schaden an den dort gelagerten Schuhen vorläufig auf 2,5 bis 3,3 Millionen Euro. Weitere erhebliche Schäden werden am Gebäude selbst sowie an der Ausstattung erwartet. Aufgrund der rasanten Ausbreitung der Flammen rief die Feuerwehr am Vormittag die Sonderalarmstufe aus. Zunächst brachten Rettungskräfte rund 100 Menschen aus der betroffenen Etage in Sicherheit. Im Laufe des Tages mussten aus Sicherheitsgründen auch alle umliegenden Gebäude geräumt werden. Bei einem schweren Bergunfall am Liskam bei Zermatt ist am Dienstag ein 34-jähriger Alpinist aus Tschechien ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei des Kantons Wallis mit. Demzufolge war der Mann zusammen mit einem Begleiter auf einer hochalpinen Klettertour an der Nordseite des Berges unterwegs. Auf einer Höhe von rund 4.300 Metern wurden die beiden Alpinisten von einem Steinschlag überrascht. Einer der beiden Männer wurde dabei getroffen. Die alarmierten Rettungskräfte waren mit einem Helikopter vor Ort im Einsatz. Sie konnten nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien heiter, im Tagesverlauf besonders im Norden und Nordosten des Gebiets auch wolkig. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad, im Norden und Nordosten nur auf 21 bis 24 Grad.
Danke, Markéta, für die Nachrichten. Der NATO-Gipfel in Ankara ist zu Ende. In Prag lässt sich aufatmen, denn weder wurde Tschechien wegen seiner geringen Rüstungsausgaben an den Pranger gestellt, noch führte der Vorabstreit um die Besetzung der Delegation zu Turbulenzen vor Ort. Tilly Hanser fasst die Ergebnisse des Gipfels aus tschechischer Sicht zusammen.
Tschechien trat bei der Zusammenkunft des Nordatlantikpaktes in Ankara im Prinzip mit zwei Delegationen auf. Einer kleinen von Staatspräsident Peter Pavel und einer größeren unter der Leitung von Premier Andrej Babiš. Die Regierung hatte nämlich dem Staatsoberhaupt die Teilnahme am NATO-Gipfel in Ankara ursprünglich verweigert. Dieser setzte sie jedoch mit einer Kompetenzklage vor dem tschechischen Verfassungsgericht buchstäblich in letzter Minute durch. Eine einstweilige Verfügung des Gerichts in Brünn machte es möglich. Zu einem Eklat kam es deswegen aber nicht in der türkischen Hauptstadt. Beide tschechischen Delegationen nahmen ihre eigenen Prioritäten wahr. Auch insgesamt verlief der NATO-Gipfel harmonischer als erwartet, obwohl US-Präsident Donald Trump bei seiner Anreise die Verbündeten erst einmal beschimpft hatte. Der tschechische Präsident Pavel resümierte am Mittwoch.
Die Verhandlungen selbst fanden in einer Atmosphäre statt, die sehr konstruktiv war. Zum Abschluss dankte Donald Trump allen und sagte, es habe auf ihn großen Eindruck gemacht, in welchem Geist die Beratungen vonstatten gegangen seien. Damit hat er sicher auch gewürdigt, dass die absolute Mehrheit der Verbündeten mit maximaler Verantwortung an den Gesprächen teilgenommen hat.
Am Ende stand eine gemeinsame Abschlusserklärung. In dieser einigten sich die NATO-Mitglieder unter anderem auf Milliardenhilfen für die Ukraine. Für dieses und das nächste Jahr versprechen die Alliierten Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung für jeweils 70 Milliarden Euro. Dazu Tschechiens Premier Babiš.
Ich habe mich zu den 70 Milliarden Euro geäußert, die die Ukraine auf einen deutschen Vorschlag in jedes Jahr erhalten soll. Demnach würdigen wir, dass jeder Staat selbst über eine Beteiligung entscheiden kann. Wir werden uns nicht an der Bereitstellung der Summe beteiligen.
Indirekt leistet man aber dennoch eine kleine Hilfe. So gab Außenminister Petr Matzinka bekannt, dass sein Ressort umgerechnet etwa 4 Millionen Euro für die Initiative Pearl bereitstellt. Über diese Initiative finanzieren die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada den Kauf von amerikanischen Waffen für die Ukraine. Innerhalb der Regierungskoalition in Prag sorgte dies jedoch sofort für Unmut. Tomio Okamura, der Chef der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie, kurz SPD, nannte die Bereitstellung der Gelder als einen Bruch des Koalitionsvertrages, in dem direkte Waffenkäufe für die Ukraine abgelehnt werden. Für den Freitag kündigte Okamura an, im Koalitionsrat darüber sprechen zu wollen. Matzinka versuchte jedoch, den aufgebrachten SPD-Chef zu beruhigen. Wie er erläuterte, hatte noch die Vorgängerregierung bestimmte Militärhilfen für die Ukraine beschlossen. Und weiter der Außenminister.
Als einziges habe ich die Entscheidung getroffen, dass die Gelder nicht direkt den Ukrainern für einen unbestimmten Verwendungszweck geschickt werden, sondern dem US-amerikanischen Fonds Pearl bereitgestellt werden. Und im Vergleich zu allen anderen kleineren Ländern handelt es sich eher um eine symbolische Summe. Es ist also nur ein Sturm im Wasserglas.
Staatspräsident Pavel ist indes ein großer Fürsprecher jeglicher Hilfen für die Ukraine, die sich seit über 4 Jahren gegen Russland wehrt. Am Rand des NATO-Gipfels merkte er daher an, dass es fair wäre, wenn sich Tschechien auch an den ausgehandelten 70 Milliarden Euro in diesem und im kommenden Jahr beteilige. Ganz allgemein sagte er.
Bei der Unterstützung der Ukraine geht es nicht darum, ob wir die Ukraine gerne haben, sondern darum, ob Europa sicher und stabil ist. das wird so lange nicht möglich sein, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Und der Krieg dort wird nicht dadurch beendet, dass wir uns Frieden wünschen. Frieden kommt nicht von selbst, sondern kann nur eintreten, wenn die Ukraine ausreichend befähigt ist, sich so zu verteidigen, dass Russland keine Erfolge auf dem Schlachtfeld hat.
Mit Genugtuung nahm Pavel aber zur Kenntnis, dass die tschechische Regierung die Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr auf den von der NATO geforderten Mindestumfang von 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen will. In diesem Jahr stehen dem Verteidigungsministerium umgerechnet 6,4 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt zur Verfügung. Dies entspricht 1,8% des Bruttoinlandsproduktes. Dazu Premier Babiš.
Wir mussten uns entscheiden, ob wir den Bau aller Autobahnen, Umfahrungen stoppen oder die Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. Im kommenden Jahr werden sicher die 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung im Haushalt verankert sein. Aber wir müssen hoffen, dass das Verteidigungsministerium die Anschaffungspraktiken grundlegend verändert.
Konkret sagte der Regierungschef, dass der Etat des Ressorts um 36 Milliarden Kronen, umgerechnet 1,5 Milliarden Euro, aufgestockt werden solle. Eine Rüge aus den Reihen der NATO, weil Tschechien in diesem Jahr die Vorgaben der Allianz in diesem Bereich verfehlt, gab es im Übrigen in Ankara nicht. Auch deswegen konnten Staatspräsident Pavel und die Regierungsdelegation beruhigt wieder vom Gipfel nach Hause zurückkehren.
Thierry Hanse war das mit einem Bericht über die tschechische Teilnahme am NATO-Gipfel in Ankara. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Als erster Schweizer Film überhaupt konkurriert das Drama Happy Family im Hauptwettbewerb des Internationalen Filmfestivals Carlo Vivari. Die Handlung folgt der zweifachen Mutter Niki, die trotz zwei Jobs kaum den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder bestreiten kann. Nach einem Küchenbrand, den die Kinder unbeaufsichtigt auslösen, greifen die Schweizer Behörden ein und bringen die Geschwister in eine Pflegefamilie am anderen Ende des Landes. Trotz eines strikten Verbots fasst Niki den Entschluss, ihre Kinder auf eigene Faust zu suchen. Am Rande des Festivals in Karlsbad traf Margareta Kachlíková die hauptdarstellende Drehbuchautorin Anna Schinz sowie den Regisseur Jan-Erik Mack zu einem Gespräch.
Ihre Kinder hatten fast das ganze Haus abgebrannt. Laut der Polizei waren sie eingeschlossen.
Also, ich habe die Türen abgeschlossen, damit sie sicher sind.
Sicher sind die Kinder, wenn jemand daheim ist, auf sie schaut. Für die Sicherheit der Kinder sind die Eltern verantwortlich. Und unser Job ist es, einzugreifen, wenn wir sehen, dass die Eltern der Aufgabe nicht gewachsen sind.
Ich möchte wissen, wo meine Kinder sind.
Aber bitte.
Lassen Sie mich.
Eine Mutter muss wissen, wo ihr Kind sind.
Sind Sie Tiefstufe?
Okay.
Tief und Ruhestufe.
Oh. Aber Sie müssen jetzt ja wissen, ob ich eine qualifizierte Mutter bin.
Mit mir am Mikrofon sind Anna Schinz und Jan-Erik Mack, die zum Internationalen Festival nach Karlsbad mit ihrem Film A Happy Family gekommen sind. Der Film ist der allererste Film aus der Schweiz, Spielfilm aus der Schweiz, der hier im Hauptwettbewerb aufgeführt wird. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie da sind?
Wir wurden eingeladen bei Les Arcs Film Festival erst, wo wir im Work in Progress Format unseren Film vorstellen durften. Das ist eine Auswahl von 12 Projekten, das war in der Postproduktion und im Rahmen dieses Work in Progress haben wir unter anderem auch Karel Och kennengelernt, der quasi Interesse hatte, unseren Film zu sehen, wie viele andere. Und das war eigentlich der Anfang von dieser Reise.
Kommen wir zu dem Film selbst. Was hat Sie dazu inspiriert, Anna? Sie haben das Drehbuch geschrieben, Sie haben die Regie geführt, Jan-Erik.
Ja, wir haben, als der Lockdown verkündet wurde in der Schweiz, als Corona ausgebrochen war, haben wir zum ersten Mal, wurde da wie Armut in der Schweiz sichtbarer. Es gab Schlangen an Essensausgaben und dieses Bild hat uns so berührt und wir wollten unbedingt dem auch systemischen Problem auf den Grund gehen, haben eigentlich ab diesem Moment, ab dieser Initialzündung angefangen zu recherchieren über das Thema Working Poor in der Schweiz und wollten dann darüber einen Film machen. Genau.
Sie sagen Working Poor. Wovon erzählt also der Film?
Der Film erzählt von Niki, das ist eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Sie arbeitet in einer Industriewäscherei, also ein Schichtbetrieb. Job, der sehr anstrengend ist. Sie versucht, mit dem wenigen Geld, das sie verdient, über die Runden zu kommen, macht zeitgleich auch eine Weiterbildung und arbeitet, um ihre Schulden abzuzahlen, auch nachts schwarz in einem Club. Und das alles führt zu einer überfordernden Situation, sowohl für sie, aber auch für die ganze Familie.
Sie sprechen von dem Bild der Armut, das während der Corona-Pandemie sichtbarer wurde. Wie haben Sie danach recherchiert für den Film? Hat vielleicht Niki ein reales Vorbild?
Also die Geschichte ist fiktional, aber wir haben verschiedene alleinerziehende Mütter getroffen, die von eben Armut stark betroffen sind. Und Working Poor heißt ja, dass es viele Leute gibt, die eigentlich Vollzeit arbeiten, die sehr beschäftigt sind und trotzdem nicht über die Runden kommen. Und wir haben da auch in der Recherche gemerkt, dass es sehr viele Betroffene gibt in der Schweiz, die eigentlich wirklich unsichtbar bleiben, über die man nicht spricht. Das hat in größter Linie auch mit Scham zu tun und dass man auch über Geld und Geldsorgen nicht spricht. Und gleichzeitig, wollten wir auch die andere Seite beleuchten, also die Behördenseite, die eben auch eingreifen, wenn etwas nicht mehr funktioniert, also das Betreibungsamt zum Beispiel, wenn es um Schulden geht, oder eben auch die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zum Beispiel, wenn es zu einer überlasteten Situation kommt, so, und gucken, wie die mit diesen Situationen umgehen. Und lange Antwort.
Für welches Publikum ist eigentlich der Film gedacht? Für die Zuschauer in der Schweiz oder im Ausland? Und beziehungsweise, wenn im Ausland, was für ein Bild von der Schweiz bekommen die Zuschauer dann?
Ja, in erster Linie haben wir natürlich die Perspektive der SchweizerInnen, so oder so, wenn wir erzählen. Und ich denke, wir haben den Film jetzt, wenn wir für die Schweiz erzählen, auch so machen wollen, dass wir ein breites Spektrum am Publikum erreichen können, weil wir denken, dass ein Film politisch ist, wenn er eben auch die Leute erreicht, die nicht schon so denken, wie wir denken, so, also die irgendwie vielleicht politisch eher links, sozial so agieren. Das ist eine für die Schweiz und international, glaube ich, gibt es ein sehr klares Bild der Schweiz von einem sehr wohlhabenden Land ohne Probleme, und die Schweiz ist ein extrem privilegierter Ort, und gleichzeitig gibt es eben auch die Kehrseiten oder gibt es Orte, die wir beleuchten wollen, auch für Leute, die den Film international sehen, um zu zeigen, hey, es ist eben nicht alles glänzend, auch in der Schweiz.
Sie sind sowohl privat als auch in der Arbeit ein Paar. Wie funktioniert so die Zusammenarbeit?
Jetzt bin ich gespannt, was Jani sagt. Das fragen wir jetzt separat. Nein, das ist ein großes Glück. Wir sind schon sehr lange zusammen, 12 Jahre oder so, glaube ich. Und ich glaube, ein Teil unserer Beziehung ist unsere Arbeit. Wir tauschen uns viel über Filme aus und wir lieben das Filmemachen, aber genau, wir lieben auch unser Privatleben und es geht alles Hand in Hand. Ich glaube, ja, das ist ein großes Glück, glaube ich.
Ich würde sagen, dass es einfach, was die Arbeit betrifft, finde ich das einfach ein großes Privileg, dass wir sehr unterschiedliche Blicke haben auf Filme und beim Filmemachen Anna als Schauspielerin und ich als Regisseur, und das gibt einfach immer für uns die Möglichkeit, diese beiden Seiten irgendwie zu diskutieren, und auch in der Herangehensweise ist das etwas, was uns immer geholfen hat. Und klar, wir haben auch eine Familie mit Kindern und unsere Alltagsaufgaben, die wir gemeinsam lösen müssen, und ja, irgendwie ist das eine interessante Kombination manchmal, dass man so zwischenzeitlich wieder auftaucht, entweder ist man da im Film, beim Filmemachen und denkt, da bist du und wir müssen noch dies und das erledigen, wie man das halt im Familienalltag macht, oder eben umgekehrt, dass wir den manchmal auch ein bisschen vergessen können, irgendwie, indem wir uns der Arbeit widmen. Also ich glaube, wir sind beides sehr arbeitsliebende Menschen auch, und gleichzeitig ist die Familie eigentlich ein wichtiges Zentrum für uns emotional.
Anna, Sie haben zwei Perspektiven in diesem Film, aus zwei Perspektiven gearbeitet. Zunächst als Drehbuchautorin, danach als Schauspielerin. War es schwierig, die Perspektive, die Rolle zu wechseln?
Ja, ich habe sehr lange aus der analytischen Perspektive an diesem Projekt gearbeitet. Als Drehbuchautorin mit Co-Autoren Nikita Afanasyev, Eva Kienholz und auch Janni, die waren von Anfang an bei diesem Prozess involviert. Und absolut, je näher der Dreh kam, umso mehr habe ich versucht, mich wieder auf den emotionalen Standpunkt zu beziehen, mich komplett auf diese Figur einzulassen und auch ein bisschen alles zu vergessen, was ich eigentlich selber geschrieben habe, was die Figur auch nicht wissen soll. Genau, also ich glaube, meine Vorbereitung war wirklich ein Loslassen. Loslassen von allem.
Bedeutet das, dass für das Spielen das Emotionale am wichtigsten ist?
Also ich glaube, ich versuche beim Spielen immer im Moment zu sein, zuzuhören und präsent zu sein, mich auf diese emotionale Reise einzulassen, die da geschrieben wurde, und einfach mich auch treiben zu lassen mit meinen wundervollen KollegInnen, den zwei tollen Kinderdarstellern, die wir hatten. Ja, manchmal kann ich schwer in Worte fassen, was es ist oder braucht, aber ich glaube immer, wenn man einfach da ist und sich darauf einlässt, dann genau entfaltet sich da.
Sie sprechen von den Kinderdarstellern, die spielen die Schlüsselrollen in dem Film. Wie war die Arbeit mit Ihnen, mit den Kindern?
Ja, das war eine sehr inspirierende Arbeit. Ich meine, ich habe da auch viel gelernt. Es waren 18 Drehtage, die Kinder mit uns verbracht haben. Das ist eine lange Zeit und es waren sehr wichtige Rollen. Und sie haben mich wirklich auch das gelehrt, loszulassen. Da kann man nichts planen und machen und man muss offen sein für das, was sie einem bieten. Und ja, ich kann mich gut erinnern, an der Schauspielschule hatten wir einen Dozenten, der uns in der ersten Woche meines Studiums gesagt hat, wir gehen jetzt einige Tage auf den Spielplatz und wir schauen einfach Kindern zu. Und wir waren alle, dachten, jetzt lernen wir irgendwelche Theorien. Und dann waren wir auf dem Spielplatz, danach haben wir das besprochen, was wir da gemacht haben. Und er hat gesagt, das ist der Zustand, den ihr erreichen müsst, im Moment sein und euch dem Spiel hingeben. Und das haben Sie mich ja auch nochmal gelehrt. Ja.
Und für Sie als Regisseur, wie war es, die Kinder zu führen oder?
Für mich war einfach wichtig, dass wir einfach einen sicheren Raum schaffen erst, dass es Vertrauen gibt, dass sie uns beiden vertrauen. So, wir haben natürlich unterschiedliche Aufgaben. Anna nimmt sie in der Figur der Nicke mit in die Situation, in die Szenen, und wir haben uns auch so vorbereitet, dass sie da reingehen können und sich wohlfühlen dabei, auch wenn es emotional ist. So, und das hatte vor allem mit der Vorbereitung zu tun, und klar ist meine Aufgabe dann auch ganz aufmerksam zuzusehen und zu gucken, was passiert, was sind Chancen, was wird angeboten. Ich meine, die Kinder, nicht nur die Intuition ist einfach fantastisch bei den Kindern grundsätzlich. Ich finde auch, dass sie natürlich ihre Zustände, Müdigkeit oder auch mal Überforderung oder keine Lust mehr, dass die einfach sehr direkt rauskommen. Und ich glaube, man kann nicht anders als die auch umarmen. So, ich glaube, dann funktioniert's.
Nach dieser sehr direkten Erfahrung der Arbeit mit den Kindern, denken Sie vielleicht daran, auch Ihre eigenen Kinder mal zu besetzen?
Nein, nein, gar nicht. Ich glaube, nein. Ja, bis jetzt wollen sie auch das überhaupt nicht. Mhm. Die sind mit anderen Dingen beschäftigt und wollen Kinderärzte werden und solche Dinge. Also gar nichts mit Kunst. Das ist auch gut so.
Welches Genre haben Sie für dieses Drama gewählt?
Wir haben uns für einen Genre-Mix entschieden. Also eigentlich aus der Geschichte raus ist es eigentlich fast eher entstanden, indem wir gesagt haben, wir möchten eigentlich uns gar nicht so klar festlegen. Wir möchten sehr intuitiv einfach aus der sehr klaren Monoperspektive unsere Hauptfigur erzählen und die Geschichte erleben. Und ja, wir starten eigentlich fast als Sozialdrama und diese Annahme wird dann über den Haufen geworfen und wir haben Thriller-Elemente eingebaut, die einfach daraus entstehen, dass diese Hauptfigur einfach sehr radikal agiert, sehr radikale Entscheidungen trifft, weil sie ihre Kinder wiedersehen möchte und daraus einfach auch Spannung generiert, also Suspense entsteht, aber auch sehr groteske Situationen, die eben auch plötzlich was Humorvolles haben. Also wir wollten eigentlich, dass, wie wir das Leben auch sehen, dass es einfach in alle Richtungen umschlagen kann, dass man irgendwie lachen, weinen kann und dass diese Emotionen plötzlich ganz nahe beieinander stehen.
Happy Family hat hier in Karlsbad gestern seine Weltpremiere erlebt. Wie war es, den Film zusammen mit den Zuschauern zu sehen?
Für uns war es natürlich einfach ein unglaubliches Gefühlschaos, würde ich beschreiben. Also wir waren berührt, wir waren überfordert, wir waren sehr nervös natürlich, weil es einfach ein sehr diffiziler Moment ist, wo wir unser, ich würde sagen, fast drittes Kind loslassen, das dem Publikum übergeben. Ich glaube, das ist auch dieser tolle Moment, wo wir eben, und auch was das Kino macht, wo man gemeinsam einen Film guckt und diese Reaktion oder diese, das erste Feedback ist ja dann nonverbal. Man spürt den Saal, man merkt zum ersten Mal, wo reagiert das Publikum und wie reagiert es, zum Teil ganz anders, als wir das erwartet haben vielleicht oder vielleicht auch so, wie wir das gehofft haben. Und in diesem Sinne war es ein Moment, was für uns selber, glaube ich, eine emotionale Achterbahn.
Ja, für mich war es auch persönlich besonders. Also 1968 kamen meine Mutter und Großmutter aus Prag in die Schweiz, sind emigriert. Und jetzt zurückzukommen in ihr Heimatland, da wo ich auch meine Wurzeln habe, und das mit dem tschechischen Publikum zu teilen, das fand ich unglaublich. Da haben sich Kreise geschlossen, von denen ich nie gedacht habe, dass das passieren wird.
Margareta Kachlíková hat mit der Hauptdarstellerin, Drehbuchautorin Anna Schinz sowie dem Regisseur Jan Rittmark über den Film A Happy Family gesprochen. Das Drama konkurriert im Hauptwettbewerb des Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.